Hallo, liebe LiteraturkreisteilnehmerInnen, ich grüße euch ganz herzlich. Wir befinden uns, wie ihr wisst, ja immer noch im Corona-Lockdown und dürfen uns nicht treffen. Von daher, damit wir nicht ganz aus der Übung kommen, habe ich mir gedacht, würde ich etwas vorlesen und das als Podcast ins Internet stellen. Wird auf unserer Homepage erreichbar sein. Und wie ich schon angekündigt habe, soll es noch einmal um kleine Geschichten von der uns schon bekannten Brigitte Kronauer gehen. Wir hatten von ihr früher Ausschnitte, kleine Geschichten aus dem Buch »Das schöne, schäbige, Schwankende« gelesen. Wenn ihr euch erinnert, da ging es immer um kleine Geschichten, in der Vögelchen vorgekommen sind. Heute möchte ich aus dem Buch lesen, das den Titel trägt, »Die Kleider der Frauen«. Das sind wieder kleine Geschichten, die sie aus der Sicht des Kindes, das sie früher einmal gewesen ist und das Rita heißt, also die Brigitte Kronauer in diesen Geschichten heißt Rita und sie erzählt eben aus der Sicht dieses Kindes Geschichten, in denen Kleider, meistens eben Kleider von Frauen vorkommen und man kann dann darüber nachdenken, was Kleider mit uns machen oder mit diesen Frauen machen, was sie mit uns und aus uns machen. Ja, dann legen wir mal los. Die erste Geschichte heißt, kleinen Moment, Frau John kommt. Frau John kommt. Und sie geht so. Dunkel erinnere ich mich an eine gewisse Frau John, dunkel, wie sie es selbst ja auch war. Eigentlich keine gewisse, sondern eine sehr ungewisse Frau. Das lief aber auf dasselbe hinaus. Frau John kommt, Frau John kommt, hieß es, wenn sie ihren Besuch durch einen kleinen Boten ankündigen ließ. Sofort wurde im Wohnzimmer abgestaubt. Ungewiss deshalb, weil man als Kind nichts Genaues über sie wissen konnte. Nein, über Frau John nicht. Und so war immer die Reihenfolge. Zuerst der Ruf, Frau John kommt, dann das Abstauben, das Eintreffen der Tanten und Nachbarinnen, Frau Johns Absätze im Flur, zum Schluss das falsche »Endlich« der zurückgebliebenen Frauen und erst dann der Spruch von Frau Petz. Frau John schien Pianistin zu sein, vielleicht auch nur Schauspielerin, irgendeine Künstlerin oder die Direktrice einer vornehmen Bar. Immer trug sie, die äußerst schlanke Person, was besonders an ihren wendigen Hüften auffiel und wohl den Neid der Tanten erregte, ein schwarzes Kostüm, ein Hütchen aus Filz und Federn und eine Perlenkette im tiefen Ausschnitt. Damals wusste ich noch nicht, dass es ein Zeichen für etwas sein sollte. Es waren ein, zwei oder sogar drei Perlenschnüre und sie wurden treulich von den Anwesenden, meiner Mutter, den Tanten und Freundinnen, lauthals bewundert. Das aber merkte ich natürlich schon, wie sie das Bewundern spielten und ihnen das Übertreiben Spaß machte und die Frau John dieses Spiel von ihnen strikt verlangte, sonst wäre sie dann leider nicht mehr gekommen. Sie ging immer zu früh von uns weg und nahm die gute Laune mit. Die Zurückgebliebenen sagten trotzdem, endlich. Aber nur, um sich über ihren Verlust und den entschwundenen teuren Duft zu beruhigen. Ich selbst machte es nicht anders. »Endlich«, sagte ich, worauf die Tanten sehr lachten, hoch über ihren großen Brüsten und ihre Verdrossenheit vergaßen. Ich horchte dem straffen Ton von Frau Johns Absatzgeklapper auf den Flurkacheln nach, einem ganz leisen Schmatzen. Die Absatzplättchen wurden vom Boden kurz angesogen, um sich dann umso stolzer abzustoßen und dabei zu entfernen. Zitt, zitt, zött, zött, blöck, block, block, blöck. So ging es viele Male, bis es ganz verklungen war. Gelegentlich hob sie mit ihren langen Fingern mein Kinn an und sagte, »Spatz!« Sie betrachtete mich schnell und gründlich. Sie prüfte, ob ich das Zeug besaß, einmal so zu werden wie sie. Dabei atmete ich ihr Parfüm, aber auch ihren Zigarettenrauch ein. Sie wurde für den Moment ein Wesen zwischen Mann und Frau. Der Rauch befremdete mich ein bisschen, und so konnte ich mich nicht vollständig der Freude an unserer Annäherung überlassen. Dabei hatte ich noch kurz vorher dem eleganten Zuklappen ihres Zigarettenetuis gelauscht. Es klang, als würde sie es einem Unbefugten oder gar Zudringlichen vor der Nase zuschlagen, ein hohles Schnalzen, wenn die Zunge sich effektvoll vom Gaumen löst. Es war bereits die Androhung eines Peitschenknalls, eines Pistolenschusses. Ich verstand gar nicht, warum zwei so verschiedene Sachen, die Rauchausdünstungen und dieser edle Ton, etwas miteinander zu tun haben konnten. Im Sommer trug sie kurzärmelige, gepunktete Blusen. Sie hielt dann die Kostümjacke am gestreckten Arm, im nach innen gekippten Handgelenk. Das hätte ja niemand nachmachen können. So lässig, wie sie dann an der Tür stand, mit verbindlich schräg gelegtem Kopf. »Bin ich willkommen?« schien sie zu fragen. Dabei wusste sie genau, dass alle sie gierig erwarteten. Satin und Seide ergossen sich über ihren Oberkörper, bis der strenge Rock den ausschweifenden Stoff einkassierte. Zwischen Mai und September sah man am nackten Unterarm eine schmale Narbe, die von der Handwurzel fast bis hoch zur Armbeuge führte, ein glänzendes, wenn auch nicht regelmäßiges Zickzackband, eine Schmucknaht, die sie keinesfalls zu verstecken suchte. Ich dachte oft über diese Narbe nach. Immer, wenn sie dieses unübersehbare Zeichen entblößte, fragte aber weder sie noch einer der Frauen danach. Frau John tat so, als bemerkte sie die Blicke nicht. Selbst Alex, mein Bruder, der sich damals mehr für Pferde interessierte als für Frauenarme, erinnerte sich noch Jahrzehnte später an die Vernarbung. Frau Petz von oben behauptete einmal, aber nur ein einziges Mal, Frau John hätte eine Tochter von einem Leberkranken. Sie hatte in Wirklichkeit wohl Lebemann gesagt. Dieses Kind stecke meist in einem Waisenhaus. Doch manchmal wirkte Frau John ein bisschen amüsiert, schwieg allerdings dazu. Sicher wusste sie, dass es klug von ihr war, aus der Narbe ein Geheimnis zu machen. Ihr Mittelfinger strich sehr langsam an der Linie hoch, die wie die Spur eines Blitzes war. Ein sogenannter Geburtsfehler, damals sehr in Mode, konnte es ja wohl nicht sein. Aus einer ihrer stets kleinen Taschen holte Frau John, wenn sie mit den Frauen am Tisch saß und Sherry oder Portwein serviert wurde, nach einer Weile ein Päckchen mit Briefen und Postkarten, deren Ansichten aber niemanden interessierten. Auch den Briefmarken aus allen Teilen der Welt wurde kaum Beachtung geschenkt. Gelegentlich offerierte sie die Post einzeln, jedes Stück als Überraschung. Sie legte die Briefe in ihren Umschlägen so, manchem warf sie einen angedeuteten Luftkuss hinterher, bei anderen tippte sie sich mit dunkelrot lackiertem, aber kurz geschnittenem Nagel gegen die Stirn, dass man die Absender lesen konnte. Auf die allein kam es hier an. Sie ordnete sie auf der Tischplatte in einer Weise, wie man es vielleicht bei einer Patience oder einer ähnlichen Wahrsagerei aus den Spielkarten macht. Im Grunde aber sah es aus, als würde sie ein Heer in Schlachtordnung, vielleicht auch nur zum Appell, aufmarschieren lassen. Eine Division, ein Bataillon, ich kannte mich im Militärischen nicht aus. Indem sie hier und da rasend schnell sprechend, weshalb mir auch der Inhalt entging, auf die Postsachen klopfte, sprach sie eine Ernennung oder die Gradierung aus. Ruckzuck fanden Belobigungen und Exekutionen statt. Die Frauen lachten und staunten. Wir alle waren stolz auf die Unmengen Post, die Frau John von Männern bekam, mit denen sie in den allermeisten Fällen, vielleicht sogar ausnahmslos, in geschäftlichen Beziehungen stand. Nie ist mir eine anzügliche Nuance aufgefallen. Ich hätte es zumindest am Gesicht meiner Mutter oder der Tanten bemerkt. Und auch wenn sie zum Verklingen ihrer feurig trommelnden Absätze sagten, endlich, und ich mit ihnen seufzte, fiel nie eine Anspielung dieser Art. Das Wort Harem kam öfter vor, aber es entschlüpfte dem Mund von Frau John und allen war klar, dass es hier anders als sonst gemeint war. Manchmal fragte eine der Tanten nach einem Mann, der bei der etwa 2 bis 3 monatlichen Präsentation fehlte. Frau John verzog dann kurzfristig erbittert das Gesicht, zornig oder auch entschuldigend. Jedenfalls verzeichnete sie eifersüchtig jede Abwesenheit eines Truppenmitglieds, jedes Ausscheiden und vor allem die Neuzugänge der Absender, bei denen sie noch nicht wusste, ob sie in die Mannschaft der Getreuen aufgenommen würden. Über allzu Zuverlässige wurde gespottet, über Säumige beim dritten Mal das Urteil gesprochen, auch wenn selten ein Stachel blieb. »Will mich bestrafen«, lachte Frau John in solchen Fällen böse. Manche Namen verblassten wohl auch und wurden von uns schließlich vergessen. Am Ende schob sie all die ihr gewidmeten Sendungen zusammen, deren Verfasser einige Minuten oder viel länger Frau John gedacht und sich vorgestellt hatten, liebe Frau John, verehrte Frau John, Liebste, alle mussten gemeinsam als Päckchen in den Duft ihrer Tasche zurück. Briefe von Frauen erhielt sie offenbar nie oder sie zählten hier nicht. Genauso war es eines Tages wieder zugegangen. Auch Frau John kommt, hatte es geheißen wie immer. Mir fiel nur auf, als wir endlich sagten, dass ich im Hausflur gar nicht das Entfernen ihrer hochmütigen Absätze dazu hörte. Und die Frauen hatten es leiser gesagt als sonst, zerstreut beinahe. Sie räumten auch nicht gleich die Gläser weg, sie setzten sich alle noch einmal hin mit Gesichtern, die große Vorsicht ausdrückten und tranken noch ein Gläschen, wie einige Monate vorher, als Herr Peters sich auf der Treppe das Genick gebrochen hatte, auf den Vereisungen durch den Wasserrohrbruch vom Etagenklo. Sie lächelten zwar, aber nur zum Schein. Meine Mutter sagte schließlich kopfschüttelnd mit trauriger Stimme, »Solche Schubkarren!« und zeichnete dazu beidhändig die ungefähre Form eines Briketts in die Luft. Die Tanten nickten. Da wurde auch mir bewusst, dass Frau John auf eine neue Weise gegangen war. Ein bisschen anders, jedoch nicht sehr viel anders als bisher, weniger elastisch, langsamer, was vielleicht gar nicht zu dem engen Kostüm passen wollte. Auf ihre Schuhe hatte ich nicht geachtet. Sie trug doch sowieso immer hochhackige schwarze Pumps, mal aus rauem, mal aus glattem Leder. Heute aber zum ersten Mal Schubkarren. Frau John kam noch öfter. Sie wurde nicht mehr ganz so zornig, wenn es bei den Postsachen Versäumnisse gab. Die Tanten fragten auch nicht länger nach den fehlenden Männern. In hoher Geschwindigkeit fächelte sie ihre Postgefolgschaft vor uns auf, aber nie mehr in den Stöckelschuhen von früher. Und nur dieses eine Mal saßen die Frauen nach ihrem Weggehen noch lange um den Tisch, starrten dessen leere Mitte an, und selbst Frau Petz von oben, die immer nach ihren vielen kleinen Kindern roch, sich aber doch nie die Frau John entgehen lassen wollte, sagte nicht wie sonst zum Schluss: Die einen schuften, die anderen duften. Die Frauen saßen da, vom Schlag getroffen, steif und stumm, und rührten sich nicht, als hätte man ihnen etwas nicht wiedergutzumachendes zugefügt oder etwas Schönes weggenommen für alle Zeit. So kann das sein, wenn plötzlich die Schuhe nicht mehr da sind. Ich muss dabei an eine 100-Jährige an Winningen denken, die dafür bekannt ist, dass sie Stöckelschuhe trägt. Und stellt euch mal vor, die würde anstatt in Stöckelschuhen in Sandalen durch die Straßen gehen. So ähnlich mag es den Leuten hier gegangen sein. Das schon mal so eine kleine Interpretation. Die nächste Geschichte heißt Die kleinen Hunde an ihren Leinen. Noch immer, als wäre nichts passiert, als wäre heute in Wirklichkeit vorgestern und viel weiter zurück, sieht man die angeleinten Hunde der älteren Frauen zwischen Krokussen an den Straßenrändern, ihre anders gefärbten Häufchen absondern und einfach dazu gruppieren. Die Frauen stehen daneben, sprechen auf die endlich erschienenen Blumenwitzbolde ein, entschuldigen sich und ruckeln ab und zu an der Leine, um irgendwie den Schein guter Sitte aufrechtzuerhalten. Es gehört seit Jahrhunderten unbedingt dazu, dieses Ruckeln, wie früher die Straßenbahnschaffner es mit der Leine über ihrem Kopf machten, um zu klingeln. Danach gehen sie schrittchenweise, beige Zylinder mit leicht gesenktem grauweißem Kopf, weiter voran. Der kleine Seelentröster vorne wegziehend oder hinterhergezogen. Man muss die großen täglichen Gefahren bedenken, die sie abwehren. Noch immer stelle ich mir diese Frauen zu gern in ihren lieben kleinen Wohnungen vor. Ja, richtig, lieben kleinen vier Wänden vor. Trotz einer körperlichen Behäbigkeit über den Trippelschritten sind es Spielzeugfiguren, die Frauen mit ihren schrägen Leinen und den Hündchen daran, die eben aus diesen adretten Stuben getreten sind und gleich in ihre aufgeräumten Küchen zurückkehren werden, um in pünktlicher Bedachtsamkeit den Lauf der Welt in ihrem stillen Tagelauf mit sanfter, strenger Hand zurechtzuweisen. Sie verändern sich ja nicht, nicht sie, nicht ihre Hündchen, nicht die Krokusse. Es gibt sie wohl für immer und immer schon. Durch Frau Hollein weiß ich, wie lange es dauert, bis sie so aussehen, wie wir sie draußen kennen. Frau Hollein werde ich nie vergessen, denn sie war es, die mir gesagt hat, als ich zeigte, dass ich keine gerade Nase bekommen würde, sondern eine Papstnase. Die interessanten Frauen sind nicht die Schönen, die Interessanten sind die, die schön sein wollen. Aus ihrem Mund, in der Behaglichkeit ihrer beigen Wollkissen, klang dieses »interessant« so, als hätte sie mir einen Fingerhut Sekt eingeschenkt. Ihr Hund begann bei dem Wort zu bellen. Ich war damals noch so klein, dass sie sich ohne Bedenken vor mir aus- und anzog, die stämmige, nicht mehr sehr bewegliche Frau Hollein. Ihr Mann war Straßenbahnschaffner gewesen. Ich durfte auf ihrem Sofa zusehen, wie sie in einer Schüssel ihre geschwollenen Füße badete, damit sie in die hellbraunen Schuhe passten. Sie schnaufte ein bisschen, wenn sie die Strümpfe über die Beine rollte. Das ging nicht so schnell, wie man dachte. Bei den Knien musste sie eine Pause machen, auf jeder Seite. Nur wenn sich herausstellte, dass am Ende doch eine Laufmasche im Strumpf war, stampfte sie zornig auf, aber bloß einmal. Sie hatte wohl die ganze Zeit während des Anziehens Furcht vor diesem Unglück, denn niemals, auf keinen Fall, könnte sie dann damit auf die Straße und alles finge noch einmal von vorn an. Manchmal musste sie auch nach dem Baden der Füße erst die einzelnen Zehen mit Pflastern umwickeln, damit sie die Schmerzen der drückenden Schuhe draußen ertrug. Was mich am meisten fesselte, war das Korsett, das viel zu eng und hart für ihren ausufernden Leib doch die richtigen Maße hatte. Sie musste die Übereinstimmung erzwingen, ohne dass sie oder ihr Korsett dabei zu Bruch ging. Ich ächzte auf meinem Sofa vor Erregung mit, denn es kam darauf an, das Fleisch, das man nicht wegzaubern konnte, an eine andere Stelle zu transportieren, wo es dann unbequem, jedoch nicht vermeidbar, hervorquoll. Jedes Mal schien es fraglich zu sein, ob die Verformung diesmal gelingen würde, während Hubert, der Hund, schon an ihren Beinen hochsprang in Vorfreude. Er erkannte die Zeichen. Das Korsett war für ihn so verbindlich wie das Zeigen der Leine. Zum Schluss musste noch geschnürt und festgehakt werden. Selbst da konnte noch etwas schiefgehen, wenn nämlich eine Öse abriss, wegen des zu starken Drucks, den Frau Holleins zu zügelnder Körper ihr zumutete. »Ich ginge lieber in die Kirche«, sagte sie oft. Gerade wenn sie in dem Korsett, wo oben und unten die Wülste waren, vor mir stand, in die Kirche, mein Gott, als mit den anderen Weibern zu reden. Sie quatschen vom Alter, hm? Pfui, Teufel, verstehst du noch nicht? Furchtbar, furchtbar. In der Kirche, auch wenn ich nicht daran glaube, hört man die schöne alte Sprache. Alt. Aber sie redet nicht vom Alter, sie spricht nur Latein. Wenn Hubert nur mit könnte. Weil sie genau wusste, wie gern ich es hatte, holte sie ab und zu, noch ohne Kleid, aus einer Kommodenschublade Wäsche von früher. Champagner, Aprikose, Cognac, murmelte sie dazu und meinte die Farben. Unglaublich, dass Frau Hollein diese luftigen Hemden und Höschen einmal gepasst hatten. Sie schmunzelte gutmütig über meine Zweifel und hielt sich beides vor den gepanzerten Bauch. Auch sie selbst schien es ja kaum noch fassen zu können. Aus vergangenen Tagen. Einmal sagte sie bei dieser Gelegenheit, als der Hund Hubert gerade ungeduldig seine Leine anschleppte, wenn ich ihn freilaufen ließe, könnte ich ihn gar nicht mehr einfangen. Daraufhin lachte sie so sehr, dass ihr die Tränen kamen und sie sich in einen der beigen Wollsessel setzen musste, um zur Ruhe zu kommen. »Ach, du kleine Motte«, sagte sie schließlich zu mir, »das begreifst du wirklich noch nicht. Das hat für mich mit früher, viel früher zu tun und für dich mit später, sehr viel später, Kleines.« Wie immer bekam ich Angst, wenn ich etwas, das deutlich im Raum stand, nicht verstehen konnte. Sie sah es mir wohl an und sagte deshalb freundlich ausgleichend, »Man fühlte früher so viel, dir will ich verraten. Das tut man jetzt auch noch, viel mehr, als die jüngeren Dummköpfe meinen. Nur sagt man es besser nicht.« Da hörte ich irgendetwas in ihrer Stimme, das mich ermutigte, aufs Geratewohl zu fragen. Fräulein, was ist eigentlich die Liebe? Sie sah mich verdutzt an, setzte wieder zu dem heftigen Gelächter an, die oberen Hälften der riesigen Brüste, die das Korsett aus sich herausstieß, begannen schon zu vibrieren, dann, als wäre ein Einfall, ein Gedanke oder Bild unerwartet vor ihr aufgetaucht, hielt sie inne und lächelte nicht einmal mehr. Zweifelte sie plötzlich an meiner Kleinheit und machte sich Vorwürfe? Wir saßen still nebeneinander bei den Kissen. »Ich muss mich erinnern«, sagte sie schließlich vorsichtig. Hubert hatte die Hoffnung aufgegeben und legte das Kinn auf ihren Schuh. »Ich muss mich tatsächlich erinnern, was die Liebe ist«, sagte sie. Ich traute ihr aber nicht. Vermutlich überlegte sie, was sie mir schon verraten durfte. Hätte ich sie nur auf der Straße gesehen, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, sie nach der Liebe zu fragen. Die wunderschöne Wäsche hatte mich darauf gebracht, ganz von selbst. Es schien eine Verbindung zu geben. Noch immer saßen wir still nebeneinander. Ich fühlte mich damals äußerst wohl zwischen den beigen Wollkissen. Auf ihrem Sofa war es beinahe so, als würde sie einen fest in den Arm nehmen. Vielleicht bereute Frau Hollein, dass sie mir die Höschen gezeigt hatte, weil ihr bewusst wurde, dass ich nicht mehr so dumm war, wie sie dachte, und dass sie sich lächerlich gemacht hätte und ich es womöglich anderen erzählen würde. Sie sagte aber stattdessen nach einer Weile, »Es ist das wichtigste Gefühl, mein Möttchen.« Sie bemerkte meine Unzufriedenheit mit ihrer Antwort. Die Liebe musste doch etwas sein, was diesen Hemdchen und Höschen näher kam. Man hat das Gefühl nur, wenn ein bestimmter Mensch in der Nähe ist. Ein Gefühl wie beim Frühling, wenn die ersten Schneeglöckchen kommen und dann die Butterblumen, versuchte sie es noch einmal. Ich verzog das Gesicht. Sie gab mir, wie meine Mutter es machte, eine kleine Kopfnuss und fuhr dann aber fort. Die ganze Welt verändert sich. Das ist es, Kleines. Die Welt verändert sich. Zum Guten? Ja sicher, zum Guten, zum Allerbesten hin. Man singt immer. Noch erstaunlicher, alles um einen herum macht Musik, selbst die Küchengeräte. Und ihre schöne Wäsche von damals, wagte ich nun zu fragen, weil sie unsicher wirkte, die große Frau. Da gab sie mir noch eine Kopfnuss, diesmal so, als wäre sie wirklich ärgerlich auf mich. Sie schleuderte Hubert von ihrem Fuß vor Ungeduld. »Wenn dieser andere Mensch nicht da ist, dieser Affe, hört auch die Welt auf, gut zu sein. Dann kann man wenigstens die dämliche Wäsche anziehen, zumindest ansehen, zum Trost«, fügte sie nun schon zornig hinzu. Zornig bestimmt deshalb, weil es eine Ausrede war. Nicht schlimm. Ich wusste ja, dass Hubert und ich sie schon wieder zum Lachen bringen würden. Viel später sagte eine Person, die auf der Straße ganz so beige und zylinderhaft wie Frau Hollein mit ihrem Hündchen ging, aber ich war diesmal längst erwachsen und sie gestand es auch nicht mir, sondern ich hörte dann in einem Café, wie sie es einer Freundin sagte, auch die eine Erscheinung wie Frau Hollein und sie selbst. Ob du es glaubst oder nicht, da saß der todkranke Mann in seinem Sessel, und ich habe ihn unbarmherzig angeglüht und hätte ihn am liebsten auf den Teppich gezerrt. Er wollte Frieden, ich noch immer nicht. Es war stärker als jedes Mitleid. Dabei starb er schon beinahe. Frau Hollein fuhr auf einmal hoch. Hubert jauchzte, sie jauchzte mit. Rita, mein Schätzchen, noch schnell jetzt in die Küche mit uns. Heute bin ich ganz durcheinander vor Freude. »Eben gekommen, siehst dir an, seit Wochen warte ich und träume davon, ein Wunderding, das schneidet und schabt. Sie entdeckte, dass sie noch immer ein Champagnerhemdchen in der Hand hielt und warf es zwischen die Kissen. »Und schnitzel dir, was du nur willst, alles kurz und klein.« Das war die Geschichte von der Frau Hollein. Da lohnt es sich doch auch noch ein bisschen näher hinzuschauen und drüber nachzudenken. Und damit ihr das könnt, habt ihr ja den Text, den ihr nachlesen könnt. Und zum Schluss noch ein ganz kurzes Capriccio, das sich Nachthemden nennt. Nachthemden. Damals hieß es plötzlich, aber ohne große Überraschung oder auch Schmerzensäußerungen, Frau Stolpemann sei gestorben. Sie war ja schon 80 Jahre alt. Man sagte, wenn man von ihr sprach, wie adrett doch Frau Stolpemann noch ist, wie sie auf sich hält. Denn sie lebte ganz allein in ihrer kleinen Wohnung mit Balkon. Die Frauen erinnerten sich jetzt an ihr rundes, zartes Gesicht. So war es unverändert gewesen, als man sie die letzten Male gesehen hatte. Jemand sagte, sie habe eine Maiglöckchenstimme gehabt. Ich stellte mir ihr Sprechen daher als ein Läuten oder Klingeln vor, das durch ihren Mund aus dem großen, zarten, bestimmt rosigen Gesicht herausbimmelte. Ich hatte sie nie kennengelernt. Es wurde nur gut von ihr gesprochen. Sie musste also eine gute Frau gewesen sein, wenn auch empfindlich. Ach Gott, so empfindlich! Schon lange war sie Witwe. Die einzige Tochter, die zu Scholz, die einzige Tochter, die zu Stolz und dauerndem Schrecken der Mutter Stewardess geworden war, so erzählte man jetzt, war vor vielen Jahren über den Vereinigten Staaten von Amerika tödlich abgestürzt. Daraufhin lebte die gute Frau Stolpmann, deren Gesicht ich mir ausmalte als ein großes, gewölbtes Rosenblatt, eben ganz allein, immer allein, von den lose Bekannten abgesehen. Man sagte es mit gedämpfter Stimme, als wäre das eine unheilbare Krankheit, schon damals fast ein Todesfall gewesen. Wie bescheiden sie die Tage verbrachte in ihren vier Wänden, da waren sich die ehemaligen flüchtigen Freundinnen einig in der Erinnerung. Aber auch als sie, gebeten von einer entfernten Verwandten, die nur rasch zur Beerdigung kommen konnte, Frau Stolpmanns Wohnung besichtigten, um kleine Möbelstücke oder Kleidung an sich zu nehmen, sagten sie es wieder, wie reinlich, wie bescheiden. Dann versammelten sie sich auf einmal vor einem eingebauten Schrank, und man hörte sie laut lachen und immer wieder unglaublich »Nein, nein« schreien. Alle fünf Frauen, alle riefen so, es klang fröhlich, als wäre Frau Stolpmann durchaus nicht verstorben und hätte sich bloß aus Spaß im Schrank versteckt. Sie war aber doch tot. Nur fand man hier eine lange Reihe, einen ganzen Schrank voller Nachthemden, die schneeweiß und cremefarben, rosa und lindgrün auf Bügeln hingen, alle noch nie benutzt, gekauft und sofort geschont, daher ein bisschen starr und wie zum Verkauf im Geschäft angeboten, mit den Falten, die unschuldige Wäsche hat, wenn man sie aus der Verpackung nimmt. Sie hingen da, still, lächelnd, und rätselhaft, wie Brautkleider, ohne Erklärung. Die Kleidergröße all dieser Frauen war in etwa dieselbe. »Für uns«, riefen sie, »bestimmt in Wirklichkeit extra für uns angeschafft.« Und »die hat sie sich allenfalls sonntags angehalten, damit nichts drankommt. Nein, so etwas«, Sie standen vor der hellen Reihe, die in einem leichten Lavendelwind zu schwanken, in leisem Triumph zu winken schien, wenn jemand sie nur ganz sacht berührte. Angeblich für Frau Stolpmanns Körper gedacht und doch nie von ihm gefüllt, verformt, gefühlt. Plötzlich muss ihnen dann ein anderer Gedanke gekommen sein. Sie sagten ja gar nichts mehr und hatten sich stumm beieinander eingehakt. Nur manchmal wiederholte eine flüsternd: Für uns, von vornherein nur für uns gekauft. Die Nachthemden rührten sich sanft, ganz verschwiegen. Ich glaube, die Frauen klammerten sich heimlich aneinander, alle. Sogar Frau Petz mit den vielen Kindern oben. Das war das Ende der heutigen Geschichten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch schreiben, ob sie euch gefallen haben und was für Ideen euch dabei gekommen sind. Vor allen Dingen die letzte Geschichte ist ja ein klein bisschen rätselhaft. Was ist wohl die Motivation der kleinen, zierlichen Frau gewesen, sich so viele Nachthemden in den Schrank zu hängen? Tschüss, bis zum nächsten Mal.